Wir schauen der Wahrheit ins Auge. Mal sehen. Mal sehen, was wir da sehen und ob wir es dann wirklich noch wollen. Ja, die Katastrophen unseres Lebens, in die Fregatun uns schon eingeführt hat, sorgen ja vielfach dafür, dass Menschen an Gott zweifeln oder gar nicht erst an ihn glauben. Es ist in unserer Welt so viel Leid, so viel Böses zu finden. Mitunter sind ja Katastrophen auch nur in unserem Empfinden eine Katastrophe. Aber manchmal ist es wirklich gravierend. Nun ist es eine Erscheinung unserer westlichen Gesellschaft, dass das einen Widerspruch darstellen soll zu einem Gott, der uns Menschen liebt. In anderen Regionen, in Asien zum Beispiel, in Japan oder so, kommt kein Mensch auf die Idee, dass es einen Gott nicht geben könnte, weil etwas Schreckliches passiert. Da betet man unpersönliche Götter an, beziehungsweise muss sie durch Opfer besänftigen. Und wenn etwas Schlimmes passiert, dann hat nicht Gott einen Fehler gemacht, sondern der Mensch. Das ist dann relativ einfach. Ich erwähne sowas immer mal gerne, damit wir mal merken, dass auch das, was uns zu Zweifeln und zu Anstößen und zu Widerspruch führt, manchmal auch wirklich nur mit unserem Denken zu tun hat. Was für uns heute allerdings wichtig ist, ist der Zusammenhang, der tatsächlich besteht zwischen dem Leid und dem Bösen in dieser Welt und Gottes Liebe. Das wird im Besonderen deutlich durch einen Bibeltext, der uns heute eben als Predigtext zugrunde liegt, aus dem 1. Buch Mose Kapitel 8 und aus dem 1. Buch Mose Kapitel 9. Aus beiden Kapiteln gibt es Ausschnitte, die für heute vorgesehen sind. Wir lesen die mal gemeinsam. Unser Thema heute, warum es diese Welt noch gibt. Der Text. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Tier, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche, an jedes mit seinesgleichen. Das geschieht oder geschah nach der sogenannten Sintflut, die nur im Deutschen etwas mit Sünde zu tun hat, sondern es war eine umfassende Flut, die die Erde überfallen hatte sozusagen, weil Gott gesehen hat, dass der Mensch sein Leben in dieser Welt verwirkt. Und jetzt steigt Noah wieder aus, nachdem es 40 Tage geregnet hatte, sozusagen aus allen Rohren, von unten und von oben. Und nun wird hier beschrieben, Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah, das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Das Hebräische wiederholt ja gerne, weil es weiß, dass unser Herz die Wiederholung braucht. Aber es umkreist dabei auch. Es haben immer wieder Menschen von Gott gefordert, dass doch das Böse, dass er das Böse aus dieser Welt entfernen muss. Wie wir schon hatten, sonst kann es ihn auch gar nicht geben. Dieser Bericht nun gibt Auskunft darüber, wie Gott mit der Bosheit von uns Menschen umgeht. Und dass er, genau um uns zu retten, diese Welt noch nicht vernichtet. Deshalb, warum es diese Welt noch gibt. Drei Aspekte möchte ich dabei betonen aus dem Bericht hier. Erstens, Gott ist unser Herr. Zweitens, Gott will uns unbedingt. Drittens, Gott gibt uns Raum. Gott ist unser Herr. Der Begriff Herr ist ja aus der Mode gekommen. Es gibt keine Herren mehr in diesem Sinne, denen jemand gehört, obwohl manche sich so verhalten, als ob. Ob es nun in der Ehe ist oder unter Freunden oder Chefs, die sich so benehmen, als ob der andere mein Eigentum ist. Trotzdem gebrauchen wir das Wort nicht mehr. Wir wissen aber noch, was es heißt, nämlich, dass jemand umfassend das Sagen hat und die Dinge in der Hand hat und dafür auch die Verantwortung trägt. Gott hat bei der Sintflut gezeigt, dass er der Herr ist. Er hat Menschen vernichtet. Fast alle. Auch fast alle Tiere. Nur die 7 Paare aller reinen Tiere und das Paar aller unreinen ist übrig geblieben. Und 8 Menschen. Auch wenn uns das graust mit unserem heutigen Verständnis, wie die Welt funktionieren müsste und wie ein Gott sein müsste und so, muss man das hier mal wahrnehmen. Nicht nur deshalb, weil sich im Neuen Testament immer wieder auf die Sintflut bezogen wird. Es gibt ja immer die feine Theorie, das Alte Testament ist alles nicht geschehen, das Neue im Übrigen ja auch nicht, aber von Jesus reden wir ja gerne, deswegen lassen wir das mal nicht weg. So, und wenn man damit anfängt, bleibt einem nichts mehr übrig von der Bibel. Immer wieder, selbst Jesus bezieht sich auf die Sintflut. Denn er sagt, so wie es damals war, die Leute haben geheiratet, haben gelebt, wie sie wollten, haben sich gegenseitig fertig gemacht und so weiter. Genauso wird es sein bis zum Ende der Zeit. Und plötzlich wird Gott sagen, jetzt ist Schluss. Und wer jetzt sagt, ja, das wird er schon nicht tun und so, dem kann man nur sagen, doch, er hat es nämlich schon mal getan. Er hat schon mal gezeigt, dass er der Herr ist. Mal ganz davon abgesehen, habe ich ja als Naturwissenschaftler Freude daran, mich auch mal mit solchen Dingen zu beschäftigen, wie dass wir in unserer Welt lauter Spuren einer umfassenden Weltkatastrophe sehen, bei der Wasser nicht nur von oben gekommen sein soll, sondern auch von unten gekommen sein muss und bei der Erdplatten und sonst irgendwas durcheinander geraten sind. Das ist spannend. Das muss man jetzt nicht auf Gott oder auf die Sintflut zurückführen, muss man nicht. Interessant ist es trotzdem. Gott hat nicht nur das Recht dazu, zu sagen, das Leben eines Menschen beginnt und das Leben eines Menschen hört auf. Er hat nicht nur das Recht dazu, sondern auch die Macht und die Mittel. Und ich lade uns ein dazu, wir kennen ja unsere Herzen, damit Probleme zu haben. Und trotzdem sind wir damit konfrontiert, so wie mit Katastrophen in unserem Leben. Es ist einfach so. Die viel bessere Frage ist, was hat das für mich zu bedeuten? Zum Beispiel, wenn Gott der Herr ist, dass wir dann mit dem, was er uns sagt, nicht umgehen können, als hätte er nicht gesprochen. Zum Beispiel, einfach nur. Denn und das ist auch in der biblischen Geschichte und damit in der Menschheitsgeschichte immer wieder deutlich geworden. Wir Menschen können in den Wind schießen, was Gott uns zum Beispiel an Geboten gegeben hat, die ja gute Leitplanken für unser Leben sind. Die er ja nicht gegeben hat für die Zeiten, in denen wir sagen, ach, alles, was du sagst, ist richtig, Herr, und ich fühle das sowieso gerade so, also mache ich das. Die hat er uns für die Zeiten gegeben, in denen alles andere lebbar scheint, aber nicht das. Und jetzt ist die Frage, was glauben wir, wer der Herr ist? Und spielen uns selbst doch oft als der Herr auf, weil wir meinen, Was Gott gesagt hat, zählt nicht. Was ich fühle, müsste man heute sagen, das zählt. Oder wovon ich überzeugt bin. Und Gott hat aber schon immer gewarnt, du wirst dich und andere damit zutiefst beschädigen und zerstören. Und wir kommen davor nicht weg. Das führt unter anderem ja auch zu den Katastrophen unseres Lebens. Dass wir Gottes Gebote für unwichtig halten und die Beschädigung trotzdem geschieht. Wir beziehen ja die Aussagen darüber, wie Gott über uns Menschen bzw. über unser Verhalten denkt, beziehen wir ja gern auf andere. Die anderen sind die Bösen. Ich sage das ja immer so gern, wenn alle so wären wie ich, wäre die Welt in Ordnung. Es gibt keinen größeren Irrtum. Aber so zerstören wir doch unsere Ehen ständig. Der andere muss bitte so sein wie ich. Ansonsten kann ich damit gar nicht zufrieden sein. Es geht überhaupt nicht. Und das soll auch bitte jeder so sehen. Und wer das nicht einsehen will, der kann mir gestohlen bleiben. Oder meine Nachbarn. Oder mein Arbeitskollege. Nur weil er anders ist. Spannend. Immer wieder uns selber mal auf die Schliche zu kommen. Ich muss jetzt drohen für die Predigt, das war nicht das letzte Mal. Deswegen, wir schauen der Wahrheit ins Auge. Mal sehen. Ich bin froh, dass Gott es mir in meinem Leben immer wieder geschenkt hat, dass ich nicht daran vorbeisehen kann, Matthias, für das Böse in dieser Welt sorgen nicht nur die anderen, sondern am tiefsten weißt du es von dir selbst. Es gab immer wieder Stellen, an denen Gott mich so erwischt hat mit dem, was er sagt, dass ich gemerkt habe, der Schlimmste von allen bist du. Und wenn wir jetzt meinen, Gott müsse das durchgehen lassen und das ist alles eigentlich gar nicht so schlimm und er wird mich dafür auch nicht zur Rechenschaft ziehen, da kann man nur sagen, Irrtum, denn er hat es schon längst einmal getan. Er hat schon mal gesagt, Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Das darf er doch gar nicht. Ich sage das bewusst immer so lapidar, so lax, so ironisch, weil wir oft der Wirklichkeit unseres Lebens versuchen, davon zu laufen, indem wir sie einfach ignorieren. Aber das gelingt nicht. Und es gab eine Zeit, in der ich gedacht habe, ich hätte Gott enttäuscht. Oh, du hast mich aber enttäuscht jetzt und so. Ja, wie gut kann man da manchmal ja nur sagen. Du hast dich getäuscht und jetzt haben wir die Täuschung aufgehoben. Das kann ja nur gesund sein. Aber in diesem Sinne können wir Gott nie enttäuschen. Denn der macht sich keine Täuschung über uns. Also der unterliegt keiner Täuschung. Gott wusste schon immer, was los ist. Übrigens schon bevor er diese Welt geschaffen hat. Aber wir lesen hier, Gott kann zutiefst traurig sein. Darüber, wie ich lebe. Und es wird bis zum Ende dieser Welt so aussehen, dass er immer wieder traurig ist darüber, wie Menschen leben. Und wer Gott kennt oder es sagt, ihn zu kennen, der kann gerne mitempfinden. Und daher kommen zum Beispiel die Rachesätze in den Psalmen. Ja, die wir meinen als Christen, die werden immer weggelassen bei den Lesungen und so. Das mag auch sinnvoll sein. Finde ich manchmal auch, aber hoffentlich lassen wir sie nicht aus unserem Leben weg. Wir meinen, als Christen dürfen wir so nicht denken. Und jetzt kommt ein Dietrich Bonhoeffer, der aus meiner Sicht, und wenn man mal die Psalmen sich anguckt und wie oft sie zitiert werden im Neuen Testament von Jesus selber, dann merkt man, was Bonhoeffer sagt, stimmt, in den Psalmen betet Christus. Und Christus hat eine tiefe Abscheu dagegen, wenn Menschen Gott ins Gesicht spucken, ganz offen. Und ihn in seiner Liebe vor die Tür schicken und raushalten wollen aus ihrem Leben. Deshalb betet er da. Und in der Sintflut kam es zum Ausdruck, wie Gott über das was die Bibel Sünde nennt, was in unserem Herzen dafür sorgt, dass wir Gott misstrauen, wie Gott darüber denkt und wie er sich dazu verhält. Er ekelt sich nicht nur, er verabscheut es und er wird es ausrotten. Deswegen, das war es ja noch nicht bei der Sintflut, aber wird es aus meiner Sicht unweigerlich ein Endgericht geben. Denn Gott wird nichts, was dem Leben widerspricht, mit in den Himmel nehmen. Dann hätten wir das Gleiche wie hier. Das wird er nicht machen. Und wer sich davon nicht lösen will, von dem, was Gott widerspricht und dem Leben, der wird dort nicht sein können. Und das ist die Frage in unserer Welt. Wir entdecken hier als erstes, Gott ist der Herr. Wir müssen das nicht so sehen. Gott kann sich sehr gut zurückhalten, im Gegensatz zu uns, und sein Herrsein eben nicht durchsetzen. Wir spielen unsere Macht doch aus. Gott kann auch anders. Aber das hat einen einzigen Grund, warum er das so kann und tut. Das ist nämlich das Zweite, was deutlich wird. Gott will uns unbedingt. Und jetzt lesen wir hier, und das muss man sich nach allem Schmerz, hoffentlich empfinden wir den Schmerz etwas mit, den Gott hatte, als er seine Menschen da ersaufen lassen musste. Und jetzt muss man hier beobachten, einer steigt aus dem Schiff und das Erste, was er tut, ist, Gott ein Opfer zu bringen und damit seine Dankbarkeit auszudrücken und seine Hingabe an Gott. Wer Gott dankbar ist, gibt ihm sein Leben hin. Wer ihm sein Leben nicht hingibt, der ist auch nicht dankbar. Das ist ein Vorbild hier, was Noah macht. Nicht, als ob bei Noah alles gestimmt hätte. Darum geht es nicht, sondern es ist hier ein Vorbild. Noah verdankt sein Leben Gott. Das wurde dann äußerst deutlich. Er und seine 7 Familienmitglieder. Und jetzt bringt er ein ganzes Opfer vom wertvollsten, was er hat, nämlich reine Tiere. Und drückt damit aus, und dir gehört mein Leben. Wer begreift, dass er Gott sein Leben verdankt, der gibt es ihm hin. Der will, dass es für ihn gelebt ist. Der will, dass sein eigenes Herz jetzt auch für Gott schlägt. Und er kann keine Ruhe darüber finden, wenn er in sich anderes entdeckt. Hier nimmt ein Mensch Kontakt mit Gott auf, nachdem Gott zutiefst traurig darüber war, dass sich keiner für ihn interessiert hat. Was muss das für eine Freude gewesen sein? Aber wir stocken ja noch etwas über die, wenn wir das mal so ausdrücken wollen, Furchtbarkeit dessen, was vorher gerade geschehen ist. Wie kann man da Gott danken? Ja, Noah hat auch gegen den Rest der Welt sich durchsetzen müssen mit seinem Glauben, denn die haben alle behauptet, er wäre ein Idiot. Mit seiner Arche. Noah wusste aber, dass Gott Gott ist, dass Gott der Herr ist. Und er hat ihn gerettet und das dankt er ihm. Und nun hören wir von einem Entschluss. Ob das Opfer von Noah mit diesem Entschluss irgendetwas zu tun hat, erfahren wir nicht. Wir hören nur, dass Gott die Welt nicht nochmal so vernichten will. Komma denn. Es wird eine Begründung angegeben. Mich befriedigen die Versuche nicht, es zu übersetzen mit obwohl. Das scheint mir etwas weit hergezogen zu sein. Es geht hier nämlich um eine tiefe Botschaft. Das Herz ist der Personenkern, das Denken und Wollen und Fühlen einer Person. Und die Begründung ist denn, des Menschen, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Ach Mensch, so böse sind wir doch gar nicht. Wir können doch auch was wir für gut halten tun. Das stimmt. Das soll damit auch nicht ausgedrückt werden. Es lässt sich menschlich nicht festlegen, wie böse jeder von uns ist. Die Diagnose ist aber, unfähig zu dem Leben, das Gott uns schenken will, ist der Mensch schon von klein auf. Wann beginnt das? Das sehen wir weder von innen noch von außen. Von Jugend auf, das heißt von klein auf, wird dort gesagt. Deswegen habe ich meiner Frau immer mal wieder gesagt, und man muss sich immer mal wieder daran erinnern, damit man nicht allzu überrascht ist, weder von sich selber noch von den eigenen Kindern, wir haben Sünder in die Welt gesetzt. Also das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Wir betrachten das erstmal, bevor wir das denn betrachten. Wir glauben das ja oft nicht. Und unser Zeitgeist widerspricht dem völlig. Wir sind vom Humanismus geprägt. Der Mensch hat einen guten Kern. Und jetzt kommt immer darauf an, wo man hinguckt. Natürlich, wir kriegen auch irgendwas Gutes in Anführungsstrichen hin. Völlig richtig. Die Frage ist immer nur, was tickt denn da in unserem Herzen, dass es dazu kommt? Wofür schlägt unser Herz eigentlich? Das ist hier gemeint, nicht, was sieht man von außen. Also wir können ganz hohe moralische Ansprüche an uns haben, auch an uns selber. An die anderen haben wir sie sowieso, aber an uns selber. Es gibt auch Leute, die haben hohe Ansprüche an sich. Wir wollen ja auch ein vernünftiger Mensch sein. Wir wollen schließlich ein guter, liebevoller Ehemann oder eine gute, liebevolle Ehefrau sein. Ein guter Freund oder eine gute Freundin, eine gute Kollegin, ein guter Kollege. Das wollen wir doch sein. Merken wir, was da tickt? Wir wollen sein. Wenn wir das jetzt mal ganz genau nehmen, um den anderen geht es gar nicht. Hauptsache, ich bin ein guter Ehemann. Und wie furchtbar, wenn ihr meine Frau fragt. Dann kommt's raus. Es muss uns dabei überhaupt nicht um den anderen gehen. Ja, ich will ein guter Ehemann sein. Spannend, finde ich. Ich muss meiner Anforderung doch genügen. Es macht auch krank, wenn man ständig seinen eigenen Überzeugungen entgegenlebt. Völlig richtig. Aber das muss gar nichts mit meiner Frau zu tun haben. Und es geht hier nicht darum, dass wir in Zukunft immer das Richtige sagen, du sollst es ja gut haben. Darum geht's nicht. Wir können alles auswendig lernen. Das haben wir noch immer geschafft. Es geht darum, was uns wirklich antreibt. Und das merken wir erst dann, wenn jemand behauptet, wir sind kein guter Ehemann oder keine gute Ehefrau oder wir hätten etwas falsch gemacht. Dann geht es los, ihr Lieben. Jetzt fängt es an zu brennen in uns. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dann merken wir, wie unser Herz schlägt. Ist es voll Liebe, sodass es uns nur wichtig ist, dass es dem anderen gut geht, dann wird uns die Kritik nicht stören. Und zwar in keinster Weise, sondern dann wird es uns eine Freude sein, endlich weiß ich, wie es geht, es dem anderen gut zu machen. Geht es uns aber um uns, dann werden wir furchtbar empfindlich. Denn wir müssen ständig um uns selbst kämpfen. Und das lässt uns leider nicht in Liebe ausbrechen, sondern das ist Selbstumkreisung. Man muss natürlich Kritik prüfen, völlig klar. Und sie kann auch unangebracht sein, gebe ich jedem völlig recht. Und wir können auch nicht alles ändern, was man uns sagt. Denn, bleiben wir mal bei der Diagnose, so sagt es jedenfalls Gott, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist ja böse von Jugend auf. Wer will denn behaupten, wir könnten uns alle ändern? Das ist so eine interessante Anekdote. Es gibt einen Film, der Tag, an dem die Erde stillstand. Da kommt aus dem Weltraum so eine Raumschiffe, die retten plötzlich Tiere und so weiter. Und dann wird deutlich, und die Menschheit soll vernichtet werden. Und das beginnt auch dann am Ende des Films schon mit dem Gericht. Ja, man kann sich dem nicht zur Wehr setzen. Ganz furchtbar wird das und so. Und irgendwann bricht das ab, weil derjenige, der dazu beauftragt ist, plötzlich sagt, nein, wir machen hier Stopp. Die Menschen können sich ändern. Deswegen lassen wir ihnen die Erde noch und ihr Leben. Oh, was für ein hoher Anspruch, wenn man jetzt beschäftigt ist mit Menschen tiefer, dann weiß man, wie viel sich nicht ändern lässt und wie sehr wir damit kämpfen können. Wenn uns wirklich und wenn unser Herz wirklich nur von Liebe bewegt ist, fragen wir danach, was für den anderen gut ist. Und nicht, was man dabei von uns hält und wie wir dabei wegkommen. Und sollten wir es dann hinbekommen, dass andere uns toll finden, das kann ja mitunter mal gelingen, jedenfalls eine Zeit lang. Jedenfalls vielleicht auch, wenn man nicht gut genug hinguckt. Aber es kann ja wirklich sein, dass andere uns toll finden. Das ist immer noch die Frage, warum sie uns toll finden. Aber dann meinen wir ja mitunter auch, wir sind wirklich ein Prachtexemplar von Mensch. Also es ist ja auch ein Genuss, mit uns zu leben. Tja, würde ja erstmal voraussetzen, die anderen könnten das wirklich beurteilen. Es würde auch noch stimmen, was sie sagen. Könnte ja sein. Aber wäre auch vorauszusetzen. Aber worauf sind wir denn eigentlich so stolz? Wenn unser Herz voll Liebe ist, dann ist das gar nicht wichtig und auch keine Leistung, wie man von uns redet. Dann bräuchte man gar nicht mit einer breiteren Brust rumlaufen, weil man sich gerade mal liebevoll verhalten hat. Und schon gar nicht davon ausgehen, man steht ja über anderen. Aber davon kommt der meiste Streit und Zank und die meiste Zerstörung in unserer Welt, dass Menschen meinen, sie stünden irgendwie über dem anderen. Ja, weil sie sind von besserer Qualität. Da brauchen wir nicht erst in die Geschichte des deutschen Volkes zu gucken, um zu wissen, dass der Mensch ständig auf diese Idee kommt. Das reicht, unser persönliches Leben zu betrachten. Na, und dann können wir, wenn wir denn drüber stehen, ja über die anderen auch schlecht reden. Ach, das machen wir ja gar nicht, stimmt ja. Und wenn, dann machen wir es ja nur mit Recht. Ich habe das so oft erlebt, dass wir Menschen selbst nicht wahrhaben wollen, wo Gottes Wort uns trifft und wo es uns meint. Da wird die eigene Motivation, der eigene Charakter, die eigene Schuld so abgestritten, als würde man vernichtet werden, wenn es rauskäme, dass da irgendwas dran sein könnte. Oder es wird schön geredet, abgeschwächt. Wir sind dann immer noch nicht ganz so schlimm wie die anderen. Und wenn es rauskäme, dass wir wirklich was falsch gemacht haben, dann liegt es daran, dass die anderen so blöd mit mir umgegangen sind. Und damit zeigen wir immer nur, was dieser Satz sagt. Weil wir immer nur meinen, ich wäre an sich ja gut, wenn es die anderen nicht gäbe. Und das ist der größte Irrtum. Der wirklich liebt und von dem die Liebe kommt, ist Gott selbst, wenn wir dann schon meinen, dass wir liebevoll sind. Und wie Gott liebt, das sehen wir schon hier am Anfang der Bibel. Nämlich, er liebt Menschen, die völlig daneben sind und die ihm seine Liebe nicht glauben und die ihn von sich stoßen und die sich und andere damit zerstören. Solche Menschen liebt Gott. Und jetzt noch die letzte Rückfrage, dann verschone ich euch auch für die Zukunft, also erstmal. Wie reagieren wir denn, wenn wir merken, dass Menschen sich daneben benehmen? Wenn Menschen uns schlecht behandeln, wie reagieren wir dann? Wäre unser Herz nicht böse von Jugend auf, sondern voll Liebe, dann würden wir uns nicht zurückziehen, sondern nur nach dem Weg suchen, wie wir diesen Menschen weiterhelfen können. Ausschließlich. Das ist das Einzige, was interessiert. Deshalb sage ich immer, wer wissen will, wie er ist als Mensch, der vergleiche sich bitte nicht mit anderen Menschen, sondern mit Jesus Christus. An dem wird deutlich, wie der Mensch gedacht ist. Und der ist voll dieser Liebe. Die gilt auch den Feinden, denen, die mich zerstören wollen. Es ist Wahnsinn. Ja. Das sind nur mal ein paar Aspekte, an denen wir erkennen können, was in unserem Herzen steckt. Ich habe mal was ganz Furchtbares gesagt in einem Bibelgespräch vor vielen Jahren. Da war die Jahreslosung Josua 1, Vers 5. Gott spricht, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Und da hatte jemand dann, ein Pastor, in einer Tageszeitung ein Wort zum Sonntag drüber geschrieben. Und dann gab es einen Leserbrief. Da regte sich jemand auf, dass man aus diesem Buch Josua, wo das herkommt, wir betrachten es ja auch gerade ein paar Mal, dass man aus diesem Buch überhaupt eine Botschaft von Gott für uns heutige Christen ablesen will, das sei doch so voll Gewalt, dieses Buch. Und das habe ich da den Leuten im Bibelgespräch vorgelegt und wir haben dann darüber mal diskutiert. Und irgendwann sagte ich dann, wisst ihr, verstehen tut man ja Gott im Alten Testament nur dann, wenn man mal vor Augen hat, der Mensch hat den Tod verdient. Das gab aber eine Aufregung. Ja, man hat dann er ist ja noch so jung und so weiter, bis sonst wohin, gesagt, es ist immer ganz spannend. War so ähnlich wie mit einer Frau, die mir damals auch sagte, das war meine erste Stelle, und da hatte sie mir mal den Satz zugesprochen, der mal von Paulus dem Timotheus zugeschrieben wurde. Also zugeschrieben in einem Brief, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Also jeder nehme dich trotzdem als Bote Gottes ernst. Und als sie mal in ein ernsteres Gespräch über ihr Leben kam, dann sagte sie, naja, da hast du ja wohl als junger Spund nichts zu sagen. Jo, vielen Dank, okay. Wir nehmen es immer dann ernst, wenn es für die anderen gilt. Und wenn es für uns gilt, dann gibt es immer lauter Begründungen, warum es gerade nicht gelten kann. Wenn doch bitte alle das auch mal begreifen würden. Das wäre mal zu dem Satz, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Jetzt ist aber noch was ganz Komisches hier drin. Warum soll das die Begründung dafür sein, dass Gott die Erde nicht mehr so vernichten will? Vorher war es die Begründung dafür, dass er die Sintflut hat kommen lassen. Jetzt will er sie nicht mehr kommen lassen, nochmal, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das passt doch nicht zusammen. Hä? Was ist denn hier los? Es müsste entweder heißen, ich will die Erde nicht mehr auf diese Weise vernichten, denn so böse ist der Mensch ja doch gar nicht. Oder ich will die Erde wieder so vernichten, denn der Mensch ist böse von Jugend auf. Aber nicht, ich will die Erde nicht nochmal so vernichten, denn der Mensch ist böse von Jugend auf. Ich hoffe, ihr kommt mit. Resigniert Gott jetzt vor dem Bösen nach dem Motto, es hat sowieso keinen Zweck mit dem Menschen. Na gut, dann lassen wir ihn mal. Oder was ist hier los? Gibt er auf? Nein. Er hat gezeigt, dass er Gott ist und dass er als Richter dafür verantwortlich ist, für Recht und Ordnung zu sorgen. Sonst gibt es auch kein Leben. Er ist aber auch eben der liebende Schöpfer, aus dessen Liebe wir schon nur entstanden sind. Und der will seine Menschen unbedingt behalten. Unbedingt. Deswegen hat er deutlich gemacht, dass er retten will. Durchs Wasser hindurch, diese 8 Menschen, das ist ein Vorbild für die Taufe, wird uns im Neuen Testament gesagt, weil wir durch Christus auch so gerettet werden, weil es was mit Wasser zu tun hat. Deswegen habe ich die Überschrift gesetzt, Gott will uns unbedingt. Ja, also die Bedingung dafür, dass Gott sich uns Menschen zuwendet und dass er rettend eingreift, damals wie heute, ist nicht, dass der Mensch ja im Kern doch gut ist. Das wäre ja auch bloß eine Belohnung für ein anständiges Leben. Wie wenig Liebe wäre da drin? Ich bin bloß zu denen nett, die auch zu mir nett sind, aber zu denen bin ich dann auch nett. Schließlich will ich ja, dass sie morgen auch wieder nett sind. Was würde man Gott dann alles vorwerfen, wenn seine Liebe daran bestehen würde? Aber diese Liebe, die darauf beruht, dass der Mensch eigentlich zu verabscheuen ist und Gott trotzdem an ihm festhält und sein Herz trotzdem für ihn schlägt und er nichts lieber tut, als bei uns zu sein und uns an sein Herz zu drücken, die geht tiefer. Und dass er sich diese Liebe sogar seinen Sohn kosten lässt, den er für uns hingibt an unserer Stelle. Er will uns unbedingt. Und deswegen ist der Eintritt in die Gemeinschaft mit Gott unbedingt, also ohne Bedingung. Keine Voraussetzung nötig. Aber der Eintritt in die Gemeinschaft mit Gott ist äußerst folgenreich. Wer Gott kennt, will gar nicht so weitermachen wie bisher. Der will gar nicht gegen Gottes Gebote leben und darüber hinweggehen. Das geht ihm gar nicht, dass er das einfach tut. Es muss ihn wurmen und bohren, bis er es ändert, bis er umkehrt. Und genau dazu gibt Gott uns Raum. Es wird ja auch von ihm gesagt, er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist nämlich das Dritte, worum es jetzt noch geht. Gott gibt uns Raum. Gott lässt die Verhältnisse in dieser Welt, die das Leben ermöglichen. Wir haben ja beim Brunch-Gottesdienst mal gesehen, dass die Rotation der Erde und die Erdumlaufbahn um die Sonne und so weiter alles das Leben ermöglicht. Und um diese Verhältnisse geht es hier, dass das alles so bleibt, wie es ist. Er beendet diese Welt noch nicht. Er lässt mit diesen 8 Menschen etwas neu anfangen, obwohl die gar nicht neu sind. Das ist dasselbe Herz wie vorher auch. Deshalb die Begründung, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Wir kriegen das Böse nur aus dieser Welt, wenn wir die Menschen rausnehmen. Aber wir wollen den Menschen. Und deshalb lassen wir ihn hier. Der Regenbogen ist das Zeichen dafür, dass nicht nochmal so eine umfassende Katastrophe mit einer Sintflut kommt. Wir wissen nicht, ob er schon vorher da war und Gott ihn jetzt einfach widmet, warum er ihn geschaffen hat, uns einfach mitteilt oder ob er ihn dann erst einsetzt. Wir wissen ja, warum der Regenbogen erscheint, weil die Sonne sich da spiegelt und so weiter und so fort. Alles richtig. Das sagt aber gar nichts dagegen, dass es Gottes Zeichen ist. Es ist ein Zeichen. Und wenn du einen Regenbogen siehst, dann sollst du wissen, Gott gibt dir Raum. So wie du bist. Raum zur Umkehr. Er regiert diese Welt nicht mehr mit umfassendem Gericht, sondern mit Geduld. Weil er dich unbedingt für sich gewinnen will. Weil er dich unbedingt in Ewigkeit bei sich haben will. Denn, und das sollen auch diese Worte nicht sagen, diese Welt wird nicht ewig bestehen. Ewig ist nur der Schöpfer dieser Welt. Und der sich von ihm mitnehmen lässt. Aber diese Welt wird nicht ewig bestehen. Das wird auch nicht gesagt. Das Urteil wird nachher anders aussehen. Es wird eine neue Erde und einen neuen Himmel geben. Aber Gott lässt das Alte noch, damit Menschen umkehren können. Und wir werfen ihm vor, du müsstest doch das Böse längst beenden. Och Mensch, dann müsste ich es doch mit dir beenden, sagt er. Aber ich will das doch haben. Ja, es ist manchmal grausam in dieser Welt und das Leben kann wirklich hart sein. Und die Lagen, in denen wir stecken, wirklich schwierig. Aber es stimmt nicht, dass wenn Gott Liebe ist, dass er dann dein Leid oder das Leid dieser Welt, deine Bosheit oder die Bosheit dieser Welt, deinen Schmerz oder den Schmerz dieser Welt, deinen Tod oder den Tod dieser Welt beenden müsste. Das stimmt nicht. Schon hier am Anfang der Bibel macht Gott deutlich, weil ich euch unfassbar liebe, nicht obwohl, sondern weil ich euch unfassbar liebe, lasse ich die Verhältnisse, in denen ihr lebt, noch so, wie sie sind. Dann würde ich jetzt mein Reich aufrichten, in der es kein Tod, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr gibt, müsste ich euch oder andere, die ich auch noch haben will, mit vernichten. Deshalb warte ich noch und halte aus, dass ich mir den Ekel ansehen muss, den Menschen sich antun. Und ihr müsst es mit mir aushalten. Das gehört dazu, mich zu kennen. Es ist ja so, wie im Prediger 8 steht, Vers 11, weil das Urteil über böses Tun nicht sogleich ergeht, wird das Herz der Menschen voll Begier, Böses zu tun. Man hat den Eindruck, dass der Mensch, je länger man ihm Zeit gibt, umso mehr auf Ideen kommt, was er alles anrichten könnte. Ja, Gott lässt sich und seinen geliebten Menschen das antun, weil er sie retten will, weil er uns retten will. Er lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte, sagte Jesus Christus selbst. Diese Welt wird nicht ewig bestehen. Eines Tages wird Gott ihr ein Ende setzen. Der Bund, den er hier den Menschen zusagt, ist ein vorübergehender. Manche haben schon gesagt, ach guck mal, Gott hatte doch angekündigt, er kommt nochmal wieder, das wird schon im zweiten Petrusbrief verhandelt, im ersten Jahrhundert. Gott hatte doch gesagt, er will nochmal wiederkommen und so weiter, er verspätet sich wohl oder warum kommt er noch nicht. Und da sagt Petrus oder schreibt Petrus das ausdrücklich, der Herr verzögert nicht die Verheißung, also das Versprechen, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jeder Mann zur Buße, zur Umkehr zu Gott findet. Dann wird er den neuen Himmel und die neue Erde aufrichten. Und dann wird auch ein anderer Regenbogen den irdischen ablösen. Offenbarung 4, Vers 3 könnt ihr davon lesen. Der nämlich, der um den Thron des Christus ist, der dann kommen wird, um unsere Welt zu richten. Und dann richtet Gott sein Reich der Liebe und des Friedens auf, das hier im Glauben schon erfahren werden kann. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er Gottes Abscheu gegen das Böse in unserer Welt trägt. Damit wir das nicht aushalten müssen. Diese Abscheu, diesen Zorn Gottes. Jesus hat sich hingegeben für uns, um uns zu retten. Und jetzt wirbt er darum, dass wir ihm glauben. Im Film Schindlers Liste kommt das so schön zum Ausdruck. Da gab es ja diese Liste von Juden, die der Schindler in seiner Fabrik beschäftigt hat. Und die sind am Ende mit dem Leben davon gekommen. Die anderen wurden im Konzentrationslager getötet. Und dann schreibt dieser Sekretär von ihm, Itzhak Stern, oder sagt, also er schreibt diese Liste holt sie aus der Schreibmaschine und sagt, um diese Liste herum ist der Tod. Und diese Liste ist das Leben. Darum geht es, mit Jesus Christus, sich ihm in die Hand zu geben. Dann bist du im Leben. Und dann macht eine Familie einen Sonntagsspaziergang und die Sonne meint es gut und lacht und die Kinder sind übermütig und die Eltern sind fröhlich und plötzlich ziehen dunkle Wolken auf und ein heftiger Regen setzt ein. Und da bricht die Sonne sich in den dicken Regentropfen und es entsteht ein wunderschöner Regenbogen, der sich über den Himmel überspannt. Da ruft das kleine Mädchen voll Staunen: Vati, was ist der schöne bunte Bogen für eine Reklame? Wofür ist das die Reklame? Es ist die Reklame für Gottes Liebe, die dir gilt, auch wenn du sie in dieser Welt oft nicht siehst oder wahrnehmen kannst und mit der er dich einlädt, zu ihm zu kommen. Warum es diese Welt noch gibt? Gott gibt dir Raum, dich ihm zuzuwenden. Er hat in Christus alles für dich getan. Du darfst darüber in Dankbarkeit ausbrechen und dich ihm hingeben. Denn darin erfährst du das Leben, das er schenkt. Amen.